Wir machen weiter im, uiuiui, jetzt wird's laut, im Johannes Kapitel 9. Es war ein sehr schöner Tag bisher. Ich habe Bruder Ness wohl gerade erzählt, dass ich aus meiner Zeit in Amerika die Bibelkonferenzen gewöhnt bin und normalerweise eher das Sonntagabend anfängt bis Freitagabend, 20 Veranstaltungen. Also jeden Tag 4 Stück und naja, das ist hier eigentlich ein ganz nettes Programm so. Bisschen Suche, aber wir steigern uns, ja. Wobei, wenn man dann als Redner mit involviert ist, ist es ganz bestimmt nicht Suche. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Einladung und bin sehr froh hier zu sein und auch einige der Gespräche. Sehr schön. Nun, ich bin mal gespannt, ob irgendjemand anderes noch meint, dass in dem den Unterlagen, die ich Ihnen heute Abend gegeben habe, ein Druckfehler drin ist. Ich bin eben auf einen Druckfehler drauf aufmerksam geworden. Und wir werden vielleicht heute Abend etwas lesen, etwas hören. Und es ist kein Druckfehler. Das ist die Lehre Jesu. Seien Sie mal gespannt, worum es hier geht. Vielleicht, wenn ich daran denke, werde ich darauf hinweisen. Wenn Jesus spricht und die Pharisäer anspricht, hat er so manches umgekehrt, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. In den Kapiteln, in die wir heute durchgearbeitet haben, finden wir die ersten zwei großen Ich-Bin-Aussagen. Wir haben gelesen über Ich bin das Brot der Welt in Kapitel 6, Vers 35 und jetzt eben in Kapitel 8, Vers 12, Ich bin das Licht der Welt. Davor hatten wir dann auch die Geschichte der Frau am Brunnen, wo Jesus sich als das lebendige Wasser bezeichnet. Dann mit dem Nikodemus hatte er gesprochen und er hatte ihm von einer neuen Geburt erzählt, die der Mensch braucht. In allem, was Jesus hier den Menschen, die zu ihm kommen, anbietet, ist es nicht das, wonach die Menschen eigentlich gefragt haben. Ich glaube, es ist vielleicht heute auch schon durchgedrungen in dem, was gesagt wurde, dass was Jesus Christus sich offenbart, er damit bestimmt, was wir wirklich von ihm brauchen. Jesus Christus hat, wie wir auch heute schon ein paar Mal gesehen haben, ist gekommen, um sich in dieser Welt zu offenbaren, um sich als Gott zu offenbaren. Und immer wieder, wenn er Menschen anbietet, das Brot, die Tür, den Hirten, das Wasser und zu ihnen sagt, kommt zu mir, so ist er es, der es entscheidet, was wir brauchen. Es geht schon gleich zurück auf Johannes Kapitel 1, Vers 14 und 16. Ich habe heute Morgen den Text schon gelesen, aber ich lese noch einmal, wo es heißt, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist gekommen, um die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Etwas, was dem Menschen fremd war. Er ist nicht gekommen, um etwas zu geben, zu offenbaren, wo die Menschen sowieso schon nachgefragt haben. Und dann in Vers 16 heißt es weiter, und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Es ist nicht, dass wir das empfangen, was wir von ihm haben wollen, sondern wir empfangen das, was er als was er sich uns offenbart hat. Und so ist es sehr wichtig, dass wir sehen, dass alles, was Jesus sich offenbart, bestimmt, wozu wir zu ihm kommen müssen. Wenn er das Brot ist und hat, dann können wir nur Jesus empfangen, wenn wir hungrig sind. Wenn er das Wasser ist und wenn er das Wasser hat, dann können wir nur Jesus empfangen, wenn wir durstig sind. Wenn er das ewige Leben ist und hat, dann können wir nur zu Jesus kommen, wenn wir neues Leben von ihm bekommen, wenn wir neu geboren werden. Und dann kommen wir zu dem Text heute Abend, wo es um die Heilung eines Blindgeborenen geht. Wenn er das Licht ist und hat, dann können wir nur Jesus empfangen, wenn wir blind sind und unsere Blindheit erkennen. Er kann Sie und mich nur sehend machen, wenn wir blind sind. Und viele von uns geben schon zu, ja, ich bin hungrig oder ich bin durstig, aber wie viele von uns werden freiwillig zugeben, ich bin blind? Deshalb haben wir heute Morgen auch die folgende Definition gesehen, angeregt durch John Pipers Definition. Wahrer Glaube heißt, zufrieden sein mit allem, was Gott für uns sein will in Jesus Christus. Die Frau am Brunnen wollte Wasser, aber Jesus sagt ihr, dass Gott in Jesus Christus ihr lebendiges Wasser geben will, das alle ihre Sehnsüchte stillt. Der Glaube drückte sich hier aus, dass sie diese Sehnsucht hatte, diesen Durst gestillt zu bekommen. Die Menschen nach der Speisung der 5000 wollten mehr Brot, aber Jesus sagte ihnen, dass Gott in Jesus Christus ihnen das wahre Brot vom Himmel geben will, das ihnen wahres Leben schenkt. Aber er kann es nur ihnen geben, wenn sie hungrig danach sind. Nikodemus ist eigentlich zu Jesus gekommen, wollte nicht groß etwas von ihm haben. Er wollte nur mit ihm debattieren, wer Jesus denn überhaupt ist. Darüber, dass er Zeichen getan hat und insofern von Gott gesandt sein muss. Aber Jesus sagt Nikodemus, was er braucht. Er braucht eine neue Geburt. Und das zeigt vielleicht auch schon auf, was das Ziel von Johannes in seinem Evangelium ist. Johannes will aufzeigen, wer Jesus wirklich ist. Und ich habe das auf Ihren Zettel geschrieben. Johannes will in diesem Evangelium aufzeigen, wer Jesus wirklich ist. In seiner wahren Identität. In seiner göttlichen Identität. Und Johannes will uns, indem er diese Geschichten aneinanderreiht, aufzeigen, wie der Glaube ausschaut, indem wir jetzt Jesus in seiner offenbarten Identität annehmen. Was es beinhaltet, zu Jesus zu kommen, an Jesus zu glauben. Der Vers wurde heute schon einmal gelesen. Wir finden das in Johannes Kapitel 20, Vers 30. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubet, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und dass ihr durch den Glauben Leben habet in seinem Namen. Er hätte noch vieles andere auch schreiben können, heißt es dann in dem nächsten Vers. Ganze Bücher noch. Aber diese hat er uns gegeben, damit wir sehen, wer Jesus wirklich ist. Und davon ableiten, was es heißt, zu Jesus zu kommen, indem wir er sich offenbart hat, auch annehmen. Und genau in diesem Kontext wollen wir jetzt auch heute Abend Johannes Kapitel 9 gemeinsam lesen. Aber davor vielleicht einmal die Frage an uns, ist das nicht, was wir hier im Johannesevangelium sehen, so ganz anders als das, was wir gewöhnt sind? Als das, was wir in unseren evangelikalen Kreisen sehen? Ist nicht oftmals genau das andersrum, dass wir selbst eigentlich entscheiden wollen, was wir von Jesus haben wollen, anstelle dass wir zu ihm kommen, mit dem, was er uns bieten will? Ich denke einfach mal an einiges, was Bruder Nestvogel eben schon erwähnt hat. Willow Creek, seeker-sensitive Gemeinden. Seeker-sensitive, dass wir sensitiv sind, dass wir ein Empfinden haben dafür, wonach suchen die Menschen eigentlich. Und das ist es, was wir in unseren Gottesdiensten bieten wollen. Sehen wir das, was sich eben aus Johannes aufgezeigt hat, wie das genau das Gegenteil ist von dem, was die Seeker-Sensitive, Willow Creek, Saddleback, Rick Warren, wie sie auch alle heißen, versuchen als Gemeindemarketing aufzuzeigen. Menschen aufzurufen zum Glauben ist nicht, dass wir ihnen das geben, was sie wollen, sondern dass wir das Wort verkündigen und ihnen aufzeigen, was sie brauchen. Oder noch viel krasser denken wir an die postmoderne Version, von der wir eben gehört haben, diese Emerging Church, wo weder Jesus zu mir kommt mit dem, was ich brauche, noch ich zu Jesus komme mit dem, was ich brauche, weil ich noch gar nicht weiß, was ich brauche. Aber ich komme in einen Raum und dort will ich jetzt entdecken, was ich eigentlich brauche. Selbst das, was ich brauche, ist so relativ und nicht mehr abstrakt oder ja, nicht mehr absolut. Jesus hat sich klar und deutlich offenbart. Und in dieser klaren und deutlichen Absolutheit müssen wir ihn empfangen. Wir haben bereits heute schon gesehen, dass das nur geschieht, wenn wir vom Heiligen Geist erneuert sind, um ihn anzunehmen. Nun, in der Geschichte hier im Johannes 9 haben wir eine Gruppe von Menschen, die eigentlich sehr ähnlich denkt, wie ich es eben beschrieben habe, über das, was in heutigen Gemeinden angeboten wird. Denn wir haben hier begegnet einer Gruppe von Menschen, die ihre eigenen Pläne, ihre eigenen Vorstellungen davon haben, wie Jesus zu sein hat und was sie von Jesus brauchen. Und eigentlich nur bereit waren, Jesus insofern aufzunehmen, anzunehmen, zu Jesus zu kommen, solange er in ihre Vorstellungen hineinpasste. Das sind die Pharisäer. Die Pharisäer, die als Licht, als Richtschnur in ihrem Leben, in ihrer Arbeit das Gesetz hatten. Nicht nur das Alte Testament, sondern die mündlichen Gebote, Gesetze, die weit darüber noch hinausgehen. Demgegenüber begegnen wir als Gegenstück zu den Pharisäern einem armen Mann. Geboren, blind, nie hat er irgendwas gesehen. Aber Jesus kommt zu diesem Mann und er heilt ihn. Und dieser Mann wird sehend. Aber sehr viel mehr als sehend, wird er auch geistlich sehend. In dem Sinne, dass er Jesus Christus als sein Wegweiser nimmt und sich von Jesus Christus erleuchten lässt. Nachdem wir uns die Übersicht über diesen Text verschafft haben, wollen wir jedem dieser beiden Gruppen, einmal den Pharisäern und einmal dem einst blinden Mann nachgehen. Sehen, wie die Pharisäer mehr und mehr verstockt werden, mehr und mehr verblendet werden, weil Jesus das Licht zu ihnen kommt. Und wie andererseits dieser einst blinde Mann auch geistlich sehen wird, Schritt für Schritt. Wir fangen also an in Johannes Kapitel 9, Vers 1 und haben hier zuerst einmal jetzt Punkt Nummer 1a, das Zeichen der Heilung eines Blindgeborenen nach den einleitenden Worten Jesu. Es ist jetzt mittlerweile das 6. Zeichen von den 7 Zeichen, die Johannes aufgeschrieben hat hier in seinem Evangelium. Und da lesen wir Vers 1, und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Deshalb, damit das Werk Gottes offenbart wird, ist er blind geboren. Wir, meine Jünger und ich, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Jesus erklärt in diesen Worten, dass die Heilung dieses Mannes ein Gleichnis dafür ist, wie Jesus als das Licht der Welt Menschen erleuchtet, die in Dunkelheit und Finsternis leben. Er erklärt hier, dass dieser Mensch blind war, dient einem sehr viel größeren Ziel. Nämlich um zu veranschaulichen, jetzt wo er geheilt wird, wie es aussieht, wenn Menschen auch geistlich sehend werden. Denn es ist durch dieses Werk der Heilung dieses blindgeborenen Mannes, dass Jesus Christus seine Herrlichkeit offenbart. Die Herrlichkeit Gottes ist, dass von dieser Heilung ausgehend Jesus als ein helles Licht scheint. Nun, einige werden durch dieses Licht geistlich sehend gemacht, wie zum Beispiel der blindgeborene Mann, der damit ringt und versucht zu erklären, wie er geheilt worden ist. Er versucht zu erklären, unterschiedliche Menschen kommen zu ihm und er versucht ihn zu erklären, wer es ist, der ihn sehend gemacht hat. Und dabei kommt er selbst mehr und mehr zu der Erkenntnis, wer dieser Jesus sein muss. Aber diese Herrlichkeit, die Jesus durch dieses Wunder durch dieses sechste Zeichen offenbart, ist für andere Menschen ein Licht, was sie blendet, was sie erblinden lässt, sodass sie sich von Jesus abkehren. Und hier geht es um die Pharisäer, die damit ringen, warum Jesus nicht gerecht sein kann. Sie halten fest am Gesetz, sie halten fest daran, wie wir gleich sehen, dass Jesus den Sabbat gebrochen hat, dass es unmöglich war, dass er an einem Sabbat jemanden heilt. Er kann also gar nicht ein gerechter Mann sein. Und weil sie daran festhalten, werden sie mehr und mehr verblendet, wie wir gleich sehen werden. Als die ultimative göttliche Selbstoffenbarung Gottes entlarvt Jesus jetzt, was wirklich in dem Herzen der Menschen ist. Er kommt als Licht in das Leben des Blindgeborenen und der Pharisäer und er offenbart, was in ihrem Herzen ist. Und das haben wir heute schon mehrmals gesehen. Jesus schaut in das Herz. Wie sich bei dem einst Blinden herausstellt, als er mit dem Wirken Jesu in seinem Leben auseinandergesetzt wird, dass er eine Sehnsucht danach hat, an Jesus zu glauben. Wie wir später sehen werden, Jesus kommt zu ihnen und sagt, glaubst du an den Sohn Gottes, an den Menschensohn? Er weiß nicht mal, wer der Menschensohn ist, aber er ist bereit zu glauben. Er ist bereit zu glauben, er hat Sehnsucht, er sieht seine geistliche Blindheit und er ist bereit, von Jesus zu hören, die Antworten auf seine geistliche Blindheit. Um jeden Preis will er das, selbst wenn es bedeutet, dass er aus der Synagoge ausgeschlossen wird, was auch wird, wenn er sich klar zu Jesus Christus bekennt. Hier sehen wir ein Herz, was suchend ist, was bereit ist, das zu empfangen, was Jesus sein will. Und dann haben wir dem gegenüber die Pharisäer. Und jetzt, wo Jesus als ein helles Licht scheint, offenbart sich, was wirklich in dem Herzen der Pharisäer ist. Die sich weigern, die Herrlichkeit und die Identität Jesu anzuerkennen. Weil sie nämlich dann Abstand nehmen müssten vom Gesetz. Weil sie dann das Gesetz aufgeben müssten, um Jesus anzunehmen. Und dazu sind sie nicht bereit. Es zeigt sich also hier, dass sie festhalten an ihren vorbegeprägten Meinungen. Sie meinen, Seelen zu sein. Und es ist dieses Meinen, Seelen zu sein, was sie verdammt, wie wir auch in dem letzten Vortrag gehört haben. Und so kommt es jetzt, dass genau das, dieses alles wird verursacht dadurch, dass Jesus diesem Menschen sehr viel Jahre später nach seiner Geburt erst die Augen öffnet. Aber Jesus kann dieses Wunder, dieses Zeichen gebrauchen, um eben diese geistliche Sehen, diese geistliche Blindheit zu veranschaulichen. Als er dies gesagt hatte, Vers 6, spie er auf die Erde und er breitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasch dich in dem Teich Siloah, was übersetzt wird, Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Das bedeutet also, dass er Jesus nie wirklich gesehen hat. Denn in dem Moment, wo Jesus ihm noch diesen Matsch auf die Augen tat, da konnte er ihn noch nicht sehen. Entscheidend für den weiteren Verlauf der Geschichte. Wir kommen dann jetzt zu 6 Unterhaltungen, 6 Gesprächen, die jetzt in dem Rest unseres Kapitels hier stattfinden. Zuerst einmal kommt es zu einem Gespräch unter den Nachbarn, ein Streit, die sich fragen, was ist mit diesem Bettler geschehen, der hier saß? Wer war dieser? Ist es wirklich der, den wir kennen von der Straße oder ist es jemand anderes? Da lesen wir in Vers 8 jetzt. Die Nachbarn nun und die ihn früher gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen, ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Einige andere sagten, er ist es. Andere sagten, nein, sondern er ist ihm nur ähnlich. Aber jetzt, um diesem Missverständnis hier ein bisschen Licht zu geben, sagt dieser blinde Mann selbst, ich bin es. Ich bin derjenige, den ihr hier immer am Straßenrand habt sehen lassen. Ich war dieser Bettler. Ich war, der blind war. Fragen sie in Vers 10, wie sind denn deine Augen geöffnet worden? Das Einzige, was er weiß zu antworten, ist, der Mensch, der Jesus heißt. Ich habe ihn nie gesehen, habe nur von ihm gehört und er heißt Jesus. Aber das weiß ich. Ich weiß nicht vieles, aber das weiß ich. Dieser Mann ist gekommen und er bereitete einen Teig und salbte meine Augen damit und sprach zu mir, geh hin nach Siloa und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm, wo ist jener? Er sagte, ich weiß es nicht. Sie führen ihn, den einst Blinden, zu den Pharisäern. Wir sehen hier, dieser Mann weiß nicht viel. Aber eins weiß er, meine Augen sind geöffnet. Und so ist er nun bei den Pharisäern. Und dort muss er wieder ein Missverständnis, eine Meinungsverschiedenheit lindern. Denn auch die Pharisäer fangen jetzt an zu spekulieren. Wer hat diese Augen geöffnet? Aber bevor wir von dem Gespräch unter den dieser Unterhaltung unter den Pharisäern lesen und wie sie dann den Blinden fragen nach Aufklärung, bevor wir dazu kommen, wird noch ein Gedanke eingeschoben. Vers 14. Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig bereitete und seine Augen öffnete. Bisher war das total belanglos. Bisher war das noch nicht wichtig. Für die Nachbarn war es egal, ob es nun an einem Sabbat oder an einem Montag passiert ist. Aber hier, sobald die Pharisäer ins Licht, ins Spiel kommen, muss Johannes noch ganz schnell nachschieben. Übrigens, es ist alles am Sabbat passiert. Denn das ist das Einzige, woran jetzt die Pharisäer denken können. Das ist das Einzige, wie sie das beurteilen können, was hier passiert ist. Ich sage mal, sie sind verblendet davon. Sie sehen gar nicht, wie Jesus seine Herrlichkeit hier offenbart hat in diesem sechsten Zeichen. Für sie ist nur entscheidend, das hat er am Sabbat getan und somit ist Jesus ein Sünder. Somit kann hier gar nicht Jesu Herrlichkeit, Größe aufgezeigt sein. Es wird alles sofort ausgeklammert. Und so lesen wir jetzt hier in Vers 15, nun fragten ihn wieder auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Er aber sprach zu ihnen, er legte Teig auf meine Augen und ich wusch mich und ich sehe. Da sprachen einige von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Andere sagen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es war Zwiespalt unter ihnen. Sabbat, Zeichen, sündiger Mensch. Es geht hier zurück auf ein Gebot im 5. Mose Kapitel 13, wo beschrieben wird, wie man einen wahren Propheten erkennen kann. Man erkennt ihn daran, ob das, was er sagt, auch tatsächlich in Erfüllung gegangen ist. Und selbst wenn er Zeichen tut, sollte man noch sehr vorsichtig sein, ob das, was er gesagt hat, auch in Erfüllung geht. Ob das nicht das Volk dazu bringt, abzufallen von Gott. Und wenn, selbst wenn er Zeichen tut, der Prophet ein Wort sagt, was das Volk dazu bringen wird, dass sie abfallen von Gott, dann ist er kein wahrer Prophet gewesen. Und so wird jetzt hier auch argumentiert. Wenn er das Gesetz gebrochen hat, dann zeigt er sich als ein Sünder. Und obwohl er ein Zeichen getan hat, sagt uns das Gesetz, wir sollen diesen Propheten nicht als das Mundstück Gottes annehmen. Damit ringen also jetzt hier die Pharisäer. Und auch hier entsteht jetzt der Zwiespalt. Er hat ein Zeichen getan, da muss er doch eigentlich ein Mensch sein, auf den wir hören sollten. Hat er nicht damit schon bewahrheitet, dass er ein Prophet ist? Aber er hat gesündigt. Und diese Sünde wird er Judah zum Abfall bringen. Das Gesetz zeigt uns klar auf, wie wir mit solch einem Menschen umgehen sollen. Zwiespalt. Und auch diesmal muss der Blinde wieder selbst Information geben. Auch hier, der Blinde, er ist ahnungslos. Und Vers 17, sie sagt nun wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm, weil er deine Augen geöffnet hat? Es ist interessant, der Mensch, der sicherlich keine Ausbildung und eigentlich über nichts Bescheid weiß, der sein Leben am Straßenrand verbracht hat, der wird jetzt geholt als ein Zeuge. Wer ist es, der die Augen dir geöffnet hat? Und er sagt, Er ist ein Prophet. Wir kommen da nachher noch drauf zu sprechen. Er ist der Mann namens Jesu und jetzt ist er schon ein Prophet. Wir sehen also hier, er kommt mehr und mehr zu der Erkenntnis, wer dieser Jesus ist. Wir haben also jetzt hier das Zeugnis dieses Blinden, aber das wird die Pharisäer immer noch nicht zufriedenstellen. Sie sagen sich, ja, das kann doch gar nicht stimmen, was dieser Mann gesagt hat. Ganz bestimmt ist er kein Prophet. Wir werden uns also noch weitere Zeugen suchen. Tatsache ist nämlich, dieser Mann ist gar nicht derjenige, der blind geboren ist. Es ist alles nur erlogen. Aber wir könnten natürlich mal seine Eltern fragen, ob er tatsächlich blind geboren ist. Also lassen sich die Adresse von seinen Eltern geben und gehen jetzt zu den Eltern. Dort finden wir dieses dritte Gespräch. Da lesen wir Vers 18. Es glaubten nun die Juden nicht von ihm, dass er blind war und sehend geworden, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Sie fragten sie und sprachen, ist dieser euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er zweitens blind geboren wurde? Und drittens, wie sieht er denn jetzt? Dass er ihr Sohn ist, beantworten sie mit Ja. Dass er blind geboren ist, beantworten sie auch mit Ja. Aber wie er geheilt worden ist, trauen sich nicht zu sagen. Denn das bringt Trouble. Das würde vielleicht bedeuten, dass sie mit den Pharisäern Ärger bekommen. Und mit den Pharisäern Ärger zu bekommen, bedeutet, aus der Synagoge ausgeschlossen zu sein. Und das wollen sie nicht riskieren. Sie wollen nicht riskieren, dass sie aus dem religiösen System ihres Tages rausgeschmissen werden. Weil sie vielleicht hier andeuten, wer dieser Mann ist, der ihren Sohn geheilt hat. Seine Eltern antworten und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Sie wissen, ja, hier ist jemand, der weiß. Wie er aber jetzt sieht, wissen wir nicht. Oder wer seine Augen geöffnet hat, wissen wir nicht. Fragt ihn selbst, er ist mündig, er wird selbst über sich reden. Dies sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Sie hatten die Erkenntnis, sie hatten den geistlichen Blick, wer dieser Jesus sein könnte, aber sie waren nicht bereit, die Kosten dafür zu bezahlen, wie ihr Sohn, der nicht mal wusste, wer Jesus überhaupt ist, aber der gesagt hat, wenn du mir sagst, dass du der Christus bist, so werde ich an dich glauben. Und so kommen wir zu dem vierten Gespräch. Jetzt, wo die Eltern, die Antworten der Eltern nicht sehr schlüssig waren, machen die Pharisäer weiter. Gut, ihre Prämisse, dass das alles erstunken und erlogen ist und er gar nicht blind geboren wurde, die Prämisse ist schon mal ausgeschaltet. Aber, dass Jesus tatsächlich ein Prophet ist, dem man Glauben schenken sollte, irgendwie werden sie es schaffen, diese Wahrheit zu vermeiden. Und so kommen sie jetzt zu diesem Pharisäer, zu diesem Blindgeborenen, dass er ein bisschen mehr Licht in die Sache bringt. Da lesen wir jetzt in Vers 24. Sie riefen nun zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Wir wissen's. Sie haben den Durchblick. Sie sind sehend. Wir wissen, dass er ein Sünder ist. Da antwortete dieser Blindgeborene, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Er hat jetzt seine Zweifel. Er weiß nicht, ob er ein Sünder ist, aber eines weiß er, Jesus ist ihm begegnet und Jesus hat etwas in seinem Leben getan und das weiß er und daran hält er fest. Jesus hat ihn geheilt. Und sie sprachen wieder zu ihm, Vers 26, was hat er dir getan? Wie öffnete er deine Augen? Der blinde Mann, er weiß nicht viel und er hat keine Ahnung, warum die Pharisäer ihm dieselbe Frage noch einmal stellen. Denn er hatte sie ja schon einmal beantwortet. Und so sagt er jetzt, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr nochmals hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Das zeigt, wie wenig dieser einst blinde Mann wirklich den Durchblick hat in der politischen Lage, die wir jetzt auch am Laubhüttenfest gerade gesehen haben. Vieles weiß er nicht, aber eines weiß er. Jesus ist mir begegnet. Ich habe ihn nicht gesehen, aber Jesus hat etwas Großes in meinem Leben getan. Die Pharisäer, sie schmähten ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Das ist ihr Stolz, dass sie festhalten an der Offenbarung, die Gott durch Mose gegeben hat. Vers 29, wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Obwohl wir ja gerade eben in Kapitel 8 gesehen haben, wie Jesus ihnen sagt, woher er kommt, was sein Ursprung ist. Aber in ihrem Verblendetsein, in ihrer Blindheit, oder darf ich sagen, in ihrem Meinen, dass sie sehend sind, verdrängen sie das, was Jesus ihnen am Laubhüttenfest gesagt hat. Weil sie an ihren eigenen Vorstellungen, an ihren eigenen Erwartungen, an dem Gesetz festhalten wollen. Sie sind sehend, sie sind blind. Das ist die Frage, was sie sind. Weiter lesen wir dann in Vers 30. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Er bringt also jetzt ein Argument vor, dass Gott doch nur Menschen hört, die keine Sünder sind. Da Jesus ein so großes Wunder getan hat, kann er nicht ungerecht sein, denn sonst hätte Gott ihn nicht gehört und ihn dieses Wunder verbringen lassen. Von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. So etwas hat es im Alten Testament nicht gegeben. Eine Heilung eines Blindgeborenen. Wenn diese also nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Kommen wir also hier zu einer neuen Ebene. Er ist der Mann Jesus. Zweitens, er ist ein Prophet. Na, er ist vielleicht ein Sünder, aber ich weiß, dass er mich geheilt hat. Und jetzt das Bekenntnis, er muss von Gott kommen. Sonst hätte er das nicht tun können. Sie antworten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünde geboren und du lehrst uns. Und sie warfen ihn hinaus. Das, wovor seine Eltern Angst hatten, ist jetzt ihm geschehen. Er ist aus der Synagoge ausgeschlossen, weil er Jesus als den Christus bekannt hat. Jesus hört davon und sagt, diesen Mann werde ich aufsuchen. Und so kommt es jetzt zu dem fünften Gespräch, wo Jesus mit dem einst Blinden redet. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten. Und als er ihn fand, sprach er, glaubst du an den Sohn des Menschen? Eine sehr ähnliche Frage wie die Frage, die die Pharisäer ihm auch schon gestellt hatten, als sie ihn fragten, wer ist dieser Mann? Wobei diesmal es eine klare Frage ist, glaubst du, dass er der Christus ist? Und diesmal antwortet er und sprach, wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Wir sehen also hier eine Bereitschaft. Er hat Jesus noch nicht gesehen. Denken wir dran, als er Jesus das letzte Mal begegnet war, war er noch blind. Er könnte ihn also jetzt nicht identifizieren, aber er sagt, wenn du mir identifiziert, wer dieser Christus ist, wer der Sohn des Menschen ist, dann werde ich an ihn glauben. Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Du hast ihn gesehen, du hast mehr und mehr entdeckt, als du versucht hast zu verteidigen, was meine wahre Identität ist, hast du mich gesehen? Du hast mehr und mehr von mir gesehen. Und ich bin es, von dem du geredet hast. Diesen Propheten, diesem Jesus, dem, der von Gott gekommen ist. Und da gibt es nur noch eine Antwort für diesen einst blinden Mann, der jetzt geistlich sehend geworden ist. Ich glaube, Herr, und dann fällt er vor ihm nieder und er betet ihn an. Eine Form, dass er anerkennt, wen er vor sich hier hat. Oder zumindest, dass er klar und deutlich, selbst wenn er Jesus vielleicht nicht als Gott anerkennt, dass er sieht, hier bete ich an, denn diesen Menschen hat Gott gesandt als einen Heil, als denjenigen, der mich geheilt hat. Glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Und jetzt darauf erklärt Jesus noch einmal diese parabolische Bedeutung dieser Heilung des blindgeborenen Mannes im nächsten Vers. Denn da heißt es in Vers 39, und Jesus sprach, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Jesus, der in der Wahrheit gekommen ist, wie wir schon eben in Johannes 1, Vers 17 gelesen haben, Jesus, der selbst die Wahrheit ist, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dieser Jesus, der selbst die Wahrheit ist, er offenbart hier erneut seine Göttlichkeit, dadurch, dass er in die Rolle eines Richters schlüpft. Er bezeichnet sich hier als derjenige, der zum Gericht in diese Welt gekommen ist. Gericht, was eigentlich nur Gott zusteht, dass er am letzten Tage den Menschen richtet. Hiermit bezeugt Jesus, dass er selbst Gott ist. Noch einmal identifiziert er sich in seiner göttlichen Identität. Genauso wie auch bei der Frau am Brunnen, der Jesus innigste Zufriedenheit und das Stillen ihres Lebens durch verspricht, wo wir auch gesehen haben, das ist eigentlich nur etwas, was Gott tun kann, dass er die tiefsten Sehnsüchte eines Menschen stillt. Genauso wie es Gott ist, der Leben in Adam und Eva gehaucht hat, so ist auch er derjenige, der eine neue Geburt geben kann. Jesus schlüpft immer wieder in die Rolle etwas Göttlichen und identifiziert sich damit als Gott. Aber des Weiteren, nicht nur macht er sich selbst zu Gott mit dieser Aussage dem einst blinden Mann gegenüber, sondern er definiert auch jetzt ganz neu, was es eigentlich heißt, blind zu sein und sehend zu sein. Und hier kommen wir zu dem Druckfehler, der kein Druckfehler ist. Jesus definiert, was es heißt, blind zu sein. Blind zu sein bedeutet, ich muss von meinem anderen Zettel hier ablesen, blind sein bedeutet, das Leben von Jesus dem Licht der Welt aus zu betrachten. Wie bitte? Blind. Jesus bezeichnet diejenigen als blind, die bereit sind, zuzugeben, dass sie Jesus Christus brauchen, als derjenige, der ihr Leben erleuchten muss. Damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Die Nichtsehenden, die Menschen, die er sehend macht, sind die Menschen, die bekennen, ich brauche Jesus. Ich brauche seinen Einblick, um wirklich das Leben zu verstehen. Ich brauche Jesus, um zu definieren für mich, was ich im Leben brauche. Demgegenüber stehen jetzt die Sehenden. Wie definiert Jesus hier die Sehenden, die blind werden? Die Sehenden sind diejenigen, die das Leben aus ihrer eigenen Vorstellung heraus betrachten. Die Sehenden, von denen Jesus hier spricht, sind die Pharisäer. Der Blinde, von dem Jesus hier spricht, ist der einst Blinde, der nicht viel wusste. Aber eines wusste er, Jesus ist gekommen, Jesus hat mich geheilt, er ist blind und sagt, Jesus, schenke mir dieses Licht. Und er kommt zu Jesus und er weiß nicht mehr, wer Jesus ist, aber sagt, wenn du sagst, dass du mit dem Messias bist, der Sohn des Menschen, dann glaube ich an dich. Jesus stellt also hier alles auf den Kopf. Und dann kommen wir zu dem letzten Gespräch, das sechste Gespräch. Jesus spricht mit den Pharisäern in Vers 40 bis 41. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, daher bleibt eure Sünde. Es springt also das letzte Gespräch jetzt noch hier raus, dass diese Pharisäer, die überhört haben, dieses Gespräch zwischen Jesus und dem einst blinden Mann, es muss auf einem öffentlichen Platz stattgefunden haben, die überhört haben, was Jesus gerade darüber gesagt hat, dass er zum Gericht in diese Welt gekommen ist, wo Jesus ganz neu definiert, was es heißt, blind zu sein und sehen zu werden, was es heißt, blind sehen zu sein und dann blind zu werden. Und die Pharisäer merken gleich, dass es auf sie abgezielt ist, was Jesus hier gesagt hat. Und sie fragen sich, sind wir es, die blind sind? Jesus spricht in diesen Worten, in seiner Antwort jetzt, das Gericht über die Pharisäer aus. Wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen. Ihr behauptet, dass ihr sehend seid. Daher bleibt eure Sünde. Wenn ihr sehend seid, wenn ihr meint, ich kann das Leben in meinen eigenen Vorstellungen entsprechend, meinen eigenen Maßstäben entsprechend, dem Gesetz entsprechend interpretieren, dann seid ihr noch in eurer Sünde. Hauptsächlich ist es hier die Sünde des Unglaubens. Wenn ihr blind seid, dann hättet ihr keine Sünde. Dann würdet ihr glauben. Dann werdet ihr nicht schuldig vor diesem Richterspruch Jesu. Aber jetzt, wo ihr festhaltet an eurem eigenen Tauglichkeit, das Leben zu verstehen, dann seid ihr blind. Und dann seid ihr noch in eurer Sünde. Und dann, wie wir heute eben schon heute Nachmittag gesehen haben, dann seid ihr verdammt. So haben wir also jetzt hier die uns durch die Geschichte durchgearbeitet und wollen jetzt noch einmal ein paar Minuten nehmen, um uns noch näher einmal diese Reise, diese Verwandlung des blinden Mannes, der sehend wird, betrachten und wie diejenigen, die meinen, dass sie sehend sind, die Pharisäer, in dieser Geschichte, dadurch, dass sie konfrontiert werden mit der Wahrheit Jesu Christi, verblendet und blind werden. Sehen wir also zuerst einmal, der Verlauf der Geschichte zeigt, wie der einst blinde Mann mehr und mehr zu der wahren Identität Jesu findet. Das ist ein Beispiel der geistlichen Erleuchtung.